NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute hören Sie bei uns schon den letzten Teil aus dem Roman des Jahres 2024. Martina Hefter hat ihn geschrieben. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Die Folgen gibt es natürlich jederzeit für Sie zum Anhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Aber jetzt hier eben der letzte Teil. Jupiter, Junos kranker Mann, der sich nur schwer fortbewegen kann, hat nun Zahnschmerzen. Juno muss bald mit ihrer Tanzperformance ein Gastspiel in München geben. Darum stellt sich die Frage, ob diese Zahnschmerzen ernst sind. Es beruhigt sich aber erstmal. Eines Nachts danach liegt Jupiter auf einmal hilflos am Boden. Ein Schub seiner Krankheit. Von Junos Chatverhältnis mit Benu hat Jupiter immer noch nichts mitgekriegt. Als er nach seinem Sturz nun um Hilfe ruft, hört ihn Juno zunächst nicht, weil sie gerade wieder mit Benu chattet. Dann ist aber schnell klar, Jupiter muss ins Krankenhaus. Großer Schreck, den Juno versucht auszublenden. Sie versetzt sich, Zitat, in einen pragmatischen Modus und fährt mit ihm in die Notaufnahme, kann da aber nicht viel für ihn tun. Hören Sie Inka Löwendorf mit dem Schluss des Romans.
Später verließ sie St. Georg über den Haupteingang. Sie blieb noch kurz unterm Vordach stehen. Es war ganz ruhig. Das Gelände schlief. Es war schon gegen 2. Der junge Arzt mit den Augenringen war vorher zu ihr in die Halle gekommen. Jupiter würde bleiben müssen. Er käme auf die neurologische Abteilung. Man müsse sehen, was durch den Schub dieses Mal wieder irreparabel beschädigt worden war in Jupiters Körper. Sie durfte noch mal kurz in den Raum, wo Jupiter auf einer Liege lag, inmitten von Betrunkenen, die keiften oder lallten. Sie kannten das schon. »Fahr ruhig heim«, sagte Jupi. Morgen hatte sie eine Probe für das Gastspiel in München, bis nachmittags um 3. »Es reiche, wenn sie danach käme«, sagte Jupiter, um ihm seine Sachen zu bringen. »Locker reiche es.« »Hier kannst du sowieso nicht viel machen«, sagte Jupiter. Juno wusste das inzwischen auch. Es war eben nicht der erste Schub. Sie trat hinaus in die klare Luft. Es war ruhig. Die Kranken und Verletzten in ihren Betten längst schlafend oder zumindest still. Sie hatte ein Taxi gerufen. Längst fuhr keine Straßenbahn mehr. Es würde mindestens 30 Euro kosten, quer vom Ende der Stadt hinüber in ihr Viertel gebracht zu werden. Juno dachte unter dem Vordach, wie schön der Moment eigentlich gerade war. Nur der Moment, nichts außen herum, nicht die Situation, nur das Stehen und Warten in der stillen Nacht. Und genau da begann es irgendwo an diesem nächtlich-orangen Himmel zu flackern. Pulsierende Lichterflecken, die von oben kamen und den Himmel immer wieder erhellten. Zuerst dachte Juno an ein Gewitter, aber der Himmel war wolkenlos und es war April. Dann flutete ein brausendes Geräusch die Luft. Es war der Rettungshubschrauber, der auf dem Dach über ihr startklar gemacht wurde. Dann setzte der Wind der Rotorblätter ein. Das Komische war, dass dieser Wind sie unter dem Vordach der Eingangshalle nicht erreichte. Ihre Haare blieben ruhig und flogen nicht, und sie spürte keinen Hauch im Gesicht. Aber der Wind war sichtbar. Auf dem Gelände standen überall Bäume. Ihre Wipfel wogten hin und her, und man hörte die Blätter rauschen. Juno blieb still. Wie schön dieser Moment war und wie glücklich sie war, ihn erlebt zu haben. Einen kostbaren Moment von wirklicher Schönheit. Denn Schönheit war es, die am Ende im Gedächtnis blieb. Nicht äußere Schönheit, sondern die Schönheit eines Moments, der völlig unerheblich war. Der Lärm war jetzt so laut, dass Juno sich die Ohren zuhalten musste. Und da sah sie den Hubschrauber auch schon. Er schwebte kurz über dem Gelände, drehte eine scharfe Kurve und flog davon. Sein Knattern war noch lange zu hören. Irgendwo war jemand in großer Not. Juno wünschte diesem Menschen alles Gute. Allen wünschte sie alles Gute. Den vielen hilfsbedürftigen Männern um sie herum alles Gute. Jupiter, Benu, Cielo, der ihre Hände in seine genommen hatte und einen Schlafplatz brauchte. Den Männern, die ihr schrieben, dass sie eine interessante Künstlerin sei und eine hübsche Figur hätte. Dem grauhaarigen Plutos, der ihre E-Mail-Adresse haben wollte und eine Geschichte über ihren Job in der Sternwarte in Schkeuditz bekommen hatte. Die Love-Scammer, die sie so böse angelogen hatte. Euch allen alles Gute. Bei der Probe am nächsten Tag sagte sie Phoebus und Tristan erst gar nichts von Jupiters Schub. Wozu auch? Sie war inzwischen so routiniert darin, das alles zu handhaben. Sie sprach ihren Text ins Mikro wie immer. Ihre Stimme habe gut geklungen, sagte Phoebus später. Juno freute sich. Das war's doch, weswegen man lebte. Wegen der Freude. Nach der Probe fuhr sie mit der 16 wieder in die Klinik, brachte Jupiter 3 T-Shirts und 2 Hosen und Unterwäsche vorbei. Die Zahnbürste, ein paar Bücher, sein Notebook. Jetzt bloß nicht in einen Abgrund fallen, einfach weitermachen, nicht vom Weg abkommen. Festen Plänen folgen, Fahrplänen, Probenplänen, Uhrzeiten. Wie lange würde das eigentlich noch gut gehen? Juno blieb den Abend über bei Jupiter. Zum Glück war das zweite Bett im Zimmer nicht belegt und sie hatten Ruhe. Sie spielten ein paar Runden Rommy und schauten zusammen Heute. Dann wurde Jupiter müde. Gegen 20 Uhr fuhr sie mit der 16 zurück. Am Hauptbahnhof umsteigen, die Linie 1 raus in ihr Viertel fuhr nicht. Ein Unfall, Strecke gesperrt. Manchmal war einfach alles defekt. Alles zugleich. Und der 14. September, der erst noch kommen würde, war noch weit fort. Jener Tag, an dem Juno im Konsum die Spekulatius kaufen wollte und die jungen Frauen sagen hörte, dass die älteren Leute, die die Weihnachtssachen im September kauften, selbst schuld wären. So ungefähr. Jener Tag, an dem sie weinend zwischen den Gängen stand, weil sie nicht wusste, was sie eigentlich noch alles kaufen sollte oder nicht kaufen, damit Jupiter einerseits überlebte, andererseits aber auch die Welt. Sie, Juno, dachte, dass sie irgendwie die Angel zwischen einfach allem war. In ihr kreuzten sich Lebenswege anderer Leute. Und sie war verantwortlich dafür, wie diese Lebenswege verliefen. Wer soll all das aushalten? Würde Juno am 14. September denken und weinend auf den Boden des Konsum Leipzig niedersinken und niemand, der ihr wieder aufhalf. Alle schauten nur komisch zu ihr runter. Sie rappelte sich irgendwann doch wieder hoch und erst da kam die Marktleiterin, eine Frau in ihrem Alter mit gelbblondierten Haaren und einer bordeaux-weiß gestreiften Weste und sagte, alles in Ordnung? Und Juno sagte, danke, ja, alles gut, sie habe nur eben erfahren, dass ihre Katze überfahren worden war. Aber es ist okay, sagte Juno, wirklich vielen Dank, danke. Und sie brachte die Einkäufe nach Hause. Und wir sehen jetzt Juno Isabella Flock in die 3 zum Adler steigen. Noch ist der Abend nicht vorbei. Am Adler endlich in die 1, die dann von der anderen Richtung aus zu ihrer Haltestelle fahren wird. Die Bahn steht noch. Juno springt rein und geht den Gang nach hinten. Es ist leer in dem durchgehenden Wagen. Ein XXL-Liner. Man sieht bis ganz nach hinten. Ein älteres Paar sitzt ein paar Reihen weiter. Draußen auf dem Bahnsteig 4 Jungs, keine 13. Sie hampeln ein bisschen herum, nichts Besonderes. Es ist warm in der Bahn, die Heizungsgebläse rauschen. Plötzlich ein paar dumpfe Schläge. Die Jungs draußen hauen gegen die Scheibe, dort, wo das Paar sitzt. Bäm, bäm, bäm. Sie machen Grimassen, keine lustigen, sondern böse, verzerrte Gesichter. Und da? Jetzt hat einer gegen die Scheibe gespuckt, genau dort, wo die Frau sitzt. Die Frau zuckt zurück. Ihr Mann ruft, ja seid ihr denn verrückt geworden? Obwohl die Jungs das draußen nicht hören können. Das Ganze geht so schnell, dass Juno es ein wenig verzögert wahrnimmt. Sie setzt sich gerade erst hin, auf eine freie Bank ans Fenster. Die Straßenbahn steht noch. Und plötzlich sind die Jungs auch neben ihr, ganz nah an der Scheibe. Sie ziehen Fratzen und wieder bäm, 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 schlägt einer 3-mal voller Wut gegen die Scheibe. Juno denkt, sie wird bersten. Und da spuckt einer der Jungs auch sie an, drückt eine Ladung Spucke mit voller Wucht aus seinen Lippen. Es ist nicht die Fensterscheibe, die er treffen will. Warum macht er das? Schießt es Juno durch den Kopf. Sieht sie wieder komisch aus wie früher? Darf man sie eben einfach so anspucken? Direkt neben ihrer Wange läuft schaumige Spucke das Glas runter. Und sie sieht den an, der gespuckt hat, durch die dünne Scheibe, die jede böse Energie durchlässt. Er hat ein ausgehungertes Gesicht, wie das eines älteren Mannes, zugleich beinahe durchsichtig, diese weiße Haut. Man sieht blaue Adern an der Schläfe. Es gibt solche Menschen. Das hat sie doch schon mal irgendwann gedacht. Sie muss an Amon und Salvan denken, die anscheinend immer ihre Schere mit sich führten. Das könnten ihre Geister sein auf dem Bahnsteig. Sie fühlt ihren steingrauen Blick lange durch den eisblauen Blick des Jungen gehen. Sie merkt, wie ihr Blick den Jungen nadelspitz trifft. Einen Moment ist da ein kurzes Wundern in seinem Gesicht. Er hält inne, so ähnlich wie die Love Scammer innehielten. Meint die das ernst? Oh, sie meint's ernst. Er will den Blick schon wegnehmen, fängt sich aber wieder. Und sie halten Stand. Sie halten Stand. Sie halten Stand. Die Straßenbahn fährt ab. Juno hält den Blick. Hält ihn. Hält. Der Junge hält ihn auch. Der Junge hält ihn auch. Es ist eine Stille und ein kalter Strom zwischen ihnen. Und Juno denkt, dass sie gerade dabei ist, ihm einen Fluch zu schicken. Einen bösen Fluch, der alles schädigt. Die Natur, sein Herz. Benu, ich bin aber trotzdem keine Hexe. Wieder kurzes Erstaunen im Blick des Jungen. Juno denkt, dass er irgendwie ahnt, dass sie ihn gerade verflucht, aber sie kann nicht erkennen, ob er erschrickt, ob ihm was wehtut. Dann biegt die Straßenbahn um die Ecke und sie sind fort. Einer von ihnen war der Teufel. Das Gefühl war schon die ganze Zeit da. Genauso wie diese böse Energie, von der Juno nicht weiß, von wem oder was sie ausgeht. Es ist egal, ob es etwas in der Realität gibt oder ob man sich's nur stark genug vorstellt, sagte das nicht Benu vor kurzem? Das ältere Paar regt sich noch immer auf. Gibt's ja nicht, so ein Pack. Es sind vielleicht 3 Minuten vergangen. Das Licht legt in diesem Zeitraum eine Strecke von 54 Millionen Kilometern zurück. Wie unerheblich diese 3 Minuten mit den Jungs am Fenster am Ende doch sind, denkt Juno. Man kann sie getrost ins Vergessen entlassen. Bereits Ende April. Die Zeit ist gar kein Strahl, sondern mehr so etwas wie eine Suppe. Nur die Tatsache, dass wir dem Tod näher kommen, ragt immer in jede Handlung, in jedes Geschehnis hinein. Egal, was man gerade macht, die Blumen gießt, ein Brot isst, tut man das auf dem Weg zum Sterben. Dieser Vorgang heißt Altern. Man altert ab der Geburt. Nachts sah Juno durch die Glastür zu Jupiters Zimmer, dass der bläuliche Schimmer seines Displays fehlte. Manchmal fiel ihr auf, wie anders es in der Wohnung war, nur sie allein darin. Noch stiller natürlich. Hinter den Glastüren bewegte sich nichts. Juno dachte daran, wie selten das vorkam. Und dass es auch schön sein konnte, allein in der Wohnung zu sein. Das war etwas, was sie sich nicht zu denken erlaubte. Für längere Zeit allein in einer Wohnung zu sein, Juno wusste nicht mehr, wie sich das anfühlte. Vom Zimmer in die Küche gehen und Tee kochen, ohne dass jemand es mitbekam. Tag 3 nach Jupiters Fall. Juno hatte keine Zeit gehabt für einen Besuch, also telefonierten sie. Wie geht es dir? Was kam bei den Untersuchungen raus? Nichts wirklich Neues war herausgekommen, aber die Tests waren noch nicht abgeschlossen. Okay, Mist, aber vielleicht kommst du übermorgen raus? Mal sehen, sagte Jupiter. Ich glaube nicht. Ich bin auch noch wackelig auf den Beinen. Ich glaube, es ist jetzt ein Ohrenkneifer im Insektenhotel, sagte Juno. Sie hatte einen kleinen, länglichen Körper in eine der Röhren flitzen sehen, als sie nachmittags kurz auf dem Balkon war, um ihre Bettdecke auszuschütteln. Vor Ohrenkneifern habe ich als Kind immer Angst gehabt, sagte Jupiter. Man hat uns erzählt, dass sie einem in die Ohren kriechen, wenn man schläft, und dann würde man krank werden. Same here, sagte Juno. Vielleicht stimmt es ja, sagte Jupiter, und ich habe mal so einen Ohrenkneifer abbekommen. Ach du, sagte Juno. Sie verabschiedeten sich. Tschüss, bis morgen. Schlaf du auch gut. Juno ließ sich ins Bett fallen. Sie wollte tatsächlich schlafen, denn morgen musste wieder das Wild draußen gejagt und erlegt werden, damit sie nächste Woche genug zu essen hätten. Wenn Jupi wieder nach Hause kam, sie musste das Bad putzen und vielleicht das Bettzeug neu beziehen und so weiter. Natürlich meldete sich direkt im Anschluss wieder mal irgendein Love Scammer. Juno hatte verstohlen unter Anfragen auf Instagram nachgeschaut. Es war eine Angewohnheit, die man nicht bewusst machte, wie Fingernägel kauen. Hallo Opfer, Samuel_Webster. Be good, stand in seinem Steckbrief. Ein weißer, lächelnder Mann mit Brille und heller Basecap. 3 Beiträge, 77 Follower, 657 gefolgt. Immer dieselbe Leier. Hi, was Juno so mache? Ich sitze in meinem Zimmer, ungelogen. Be good, was für ein tolles Motto. Bist du ein guter Mensch? Wieso lügst du dann? Soll ich dir mal eine wahre Geschichte erzählen? Einer von euch Love-Scammern sagt, dass er mich liebt und dass er denkt, ich sei eine Hexe. Außerdem ist mein Mann im Krankenhaus. Das ist alles. Juno wurde blockiert. Und dann war er fort. Benu war fort. Juno konnte sein Profil auf WhatsApp noch sehen, aber das Foto war verschwunden. Jetzt war da eine weiße, schemenhafte Figur in einem grauen Kreis. Sie tippte Hey in das Chatfeld. Und es erschien nur ein grauer Haken. Es wurden keine 2 Haken daraus. Benu war ein Geist geworden. Er war irgendwo im grauen Nichts. Der kleine Bär stand senkrecht am Himmel über Benus Stadt. Das sah Juno auf Time and Date. Sie hatte die Seite geöffnet und den Namen der Stadt eingegeben. Dann sprang der Nachthimmel auf, den Benu jetzt über sich sehen konnte, falls das Wetter gut war. Ausgerechnet jetzt wollte sie den Himmel über Benus Stadt in Echtzeitanimation sehen, als könnte sie Benu dort finden. Weiter nördlich der große Bär, direkt darüber die Jagdhunde und etwas weiter westlich der Löwe, diesmal auf den Kopf gedreht. Juno traute sich nicht, nochmal in die Sprechblase zu tippen. Was ist los? Wo bist du hin? Es würde wieder keine 2 Haken mehr geben, die dann blau würden. Sie schaute kurz zum Fenster raus. Melancholia war gerade verschwunden. Juno wusste nicht, wohin, aber gerade war er nicht da. Eigentlich war er länger nicht da gewesen. Eigentlich waren die letzten Wochen auf eine merkwürdige Weise in Ordnung gewesen und sie hatte nur ganz selten die Filmmusik gehört. Vielleicht, weil so viel los war. Am frühen Abend hatte sie mit Jupiter telefoniert. Er war seit einem Tag in einer Reha-Klinik in der Nähe von Leipzig. »Es ist super«, sagte Jupiter, »richtig luxuriös. Ich habe sogar ein Einzelzimmer, weil die Doppelzimmer alle voll sind. 3 Wochen Massage, Packungen und Physiotherapie.« »Nicht schlecht«, sagte Juno. Man war mit dem Zug in 20 Minuten dort. Außerdem gab es ein öffentliches Thermalbad im Ort. Sie könnte nach den Besuchen bei Jupiter dort immer mal schwimmen gehen oder auf einer der Liegen ein bisschen faulenzen. In einer angenehm temperierten Luft, die einem subtropische Verhältnisse vorspielte, ohne dass man auf den Komfort und die Vorteile ihrer gemäßigten Klimazone verzichten musste. Und im nächsten Frühjahr würde Jupiters Roman erscheinen, bei einem großen Verlag. Die Agentur, an die er sein Manuskript gegeben hatte, hatte ihn in der Reha-Klinik angerufen. Es würde einen gar nicht so kleinen Vorschuss geben. »Wir sind reich«, sagte Jupiter ins Telefon und sie lachten wieder. »Mit dem Geld machen wir ein Luxus-Insektenhotel auf«, sagte Juno, »dann rennen uns die Wildbienen die Türen ein.« Noch ein Tag bis zum Auftritt in München. »Ist es wirklich okay, wenn ich fahre?«, fragte sie Jupiter am Telefon. »Meinst du, ich werde wieder vollständig gesund, wenn du nicht fährst?«, fragte Jupiter zurück. Es entstand eine kurze, etwas unentschlossene Pause, weil Juno nicht wusste, ob ein kleiner zynischer Unterton in Jupiters Frage gelegen hatte. »Als ob ich gegen einen Auftritt was haben könnte«, sagte Jupiter dann. »Genauso gut könnte ich von dir verlangen, nicht mehr zu atmen.« »Das stimmt natürlich so gesehen«, sagte Juno, und Jupiter lachte. Tristan und Phoebus hatten eine Fahrerin gefunden. Es war alles gepackt. Die Kostüme lagen in ihren Taschen. Sie konnte den Text. Sie wusste die Tanzbewegungen. Sie war über 50. Es würde ihr etwas ausmachen, dass die Leute im Publikum vielleicht komisch schauten, aber es war jetzt nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Das Theater in München hatte auch Plakate drucken lassen. Wieder die mit Juno, Phoebus und Tristan in dem stillgelegten Springbrunnen. Die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit hatte Juno Fotos geschickt. Die Plakate hingen jetzt überall in München. Vielleicht kämen ja noch mehr Städte dazu. Der Wagen würde morgen um 8 vor der Tür stehen. Sie hätte Benu gern davon erzählt. Sie hätte ihm ein paar Fotos senden können. Vielleicht hätte sie ihm demnächst die Wahrheit erzählt. Die ganze Wahrheit. Sie tippte wieder in die Sprechblase. als ob Beno noch da wäre, und er war es ja auch. Irgendwo da draußen war er. Wenn sie sich's nur fest genug vorstellte, dass er las, was sie schrieb, dann stimmte es auch. Dann würde er es lesen. »Hey, Beno, wie geht es dir? Wenn du das lesen wirst, ist der Planet Melancholia längst von einem schwarzen Loch verschluckt. Was ist los? Wo bist du hin? Kann sein, du hattest jetzt keine Lust mehr, und das ist okay. Vielleicht hast du mir doch die ganze Zeit als Scammer geschrieben. Ich werd's nie erfahren. Aber ich halte mich an das, was konkret da ist. Mir geht's gut. Hier passiert viel. Ich habe beschlossen, früher schlafen zu gehen. Hast du den Film inzwischen angesehen? Ich werde mich nie entscheiden können, wer ich lieber sein wollte, Claire oder Justine. Beide sind auf ihre Weise stark und beide überleben trotzdem nicht. Aber sie haben sich gegenseitig. Vielleicht bin ich wie beide und habe am Ende nur mich. Vielleicht hatte ich eine Weile auch dich. Ich habe über Freundschaft nachgedacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Vielleicht waren wir sowas, Freunde. Oder hätten es werden können. Ich hatte dich gern als einen Freund. Wir sehen uns wieder. In einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Mach's gut, für immer. Deine Juno. Ein grauer Haken. Hauptsache, die Nachricht war abgeschickt. Und dann war es Mai. Juno trat in den Ballettsaal und sofort war die Erde schön und hell. Sofort war der Ballettsaal ein Kästchen, in dem das Leben spielt und nur dieses eine besondere Leben, das man nun mal hatte. Juno tanzte in diesem Leben jene Position im Pas de Quatre, die bei der Uraufführung 1845 niemand anderes als Marie Taglioni tanzte. Bei den Proben trug sie jetzt an den Oberarmen feine, kleine Manschetten aus weißem Tüll, die Feenflügel andeuten sollten. Das war ein Teil des Kostüms. Es ging ihr viel besser. Sie schlief tatsächlich, und die Hunde aus den Träumen waren fort. Auch Jupiter ging es besser. Er war zu Hause und konnte wieder längere Zeit im Rollstuhl sitzen und sich sogar ganz gut mit dem Rollator durch die Wohnung bewegen. Er musste nicht mehr so viel liegen. Er hatte ein spezielles Fahrradergometer bekommen, das man vom Rollstuhl aus benutzen konnte. Das kräftigte seine Beinmuskulatur. Der Verlag rief an und lud ihn ein, zu ihnen zu kommen, um alle Leute im Verlag kennenzulernen. Sie bezahlten ein Zugticket für ihn und Juno. Jupiter würde bald wieder die Einstiegshilfe bestellen müssen. Vielleicht käme sie wieder zu spät. Aber Juno würde den ICE notfalls wieder genauso aufhalten wie damals, als sie nach Berlin zum Literaturwettbewerb fuhren, mit dem Fuß aufstampfend und durch die Bahnhofshalle brüllend. Juno zeigte Jupiter Fotos von den Proben für den Pas de Quatre. »Toll«, sagte Jupiter. Juno sagte ihm, dass sie schon vorsorglich bei Hippolyta im ersten Stock gefragt habe, ob sie am Tag des Auftritts zu Hause wäre und helfen könne wegen der Treppe, und sie stünde bereit. Das Theater hatte außen zwei Stufen. »Ich habe angerufen. Sie tragen dich im Rollstuhl hoch«, sagte Juno. Juno sehnte den Auftritt herbei, aber eigentlich sehnte sie sich noch mehr danach, dass die Proben niemals endeten. Die Zeit, wenn man auf etwas Großes hinlebte, war eigentlich das, was man das normale Leben nennen konnte, wenn man etwas vorbereitete, wie die Wildbiene auf das Ablegen der Eier in die Röhren des Insektenhotels hinlebte und 4 Wochen lang alles vorbereitete. Für die Dauer des Pas de Quatre würde sie die Hand von Marie, Carlotta, Fanny, Lucille halten, aber genauso von Daphne, Ursi und Atina. Es gab ja Zeit nicht als Strahl, sondern als Suppe. Sie waren das Quartett des ewigen Lebens. Für sie galten keine Jahreszahlen. In dieser Kammer mit Spiegeln, die das Licht so zurückwarfen, dass sie alle für immer jung aussahen und das auch waren. Das mit der Zeit und dem Altern war physikalisch längst widerlegt. Man sah es ja an ihnen, den Tänzerinnen, dass sie die Zeit anhalten oder durch sie hindurchgehen konnten, wie man theoretisch durch die Zernröhre einfach gehen könnte und nichts würde geschehen. Nichts hielt an oder starb. Nur ein Teilchen schlich sich in Junos Körper. Das war ein Gen von Marie Taglioni, das Juno in sich trug. Juno war so lebendig, dass sie abhob. Sie war einfach da und tanzte mit ihren Freundinnen. Sie wirbelte herum und machte Pirouetten und sprang in schnellen Glissade-Assemblée von links nach rechts und wieder zurück. Nais, die Trainerin, schoss sie durch die Zernröhre. Sie waren Teilchen, die zu niemandem gehören, die nirgendwo haften blieben. Nicht einmal ihr selbst gehörte ihr Leben. Es gehörte dem Tanz, wie man sich denken konnte, auch wenn sie die Diagonal nicht immer hielt. 2 weitere Tattoos waren geplant für Juni. Ein Gitter aus Rosen und Sternzacken auf ihrer rechten Schulter. Außerdem eine Tänzerin in einem bauschigen Kleid. Giselle vielleicht, wenn sie kein ländliches Kostüm mehr trug, sondern längst ein luftiges Wolkenkleid. Es sollte auf die linke Wade kommen. Und dem Theater gehörte ihr Leben auch. Bei den Auftritten mit Phoebus und Tristan in München hatten sie an allen 3 Tagen 4-mal hintereinander zum Applaus auf die Bühne gemusst. Das entsprach 4 Vorhängen in einem Ballettstück. Solange ich spiele, passiert nichts. Hörst du, Jupiter? Hörst du, Benu? Deswegen müssen wir immer weiter spielen. Solange ich spiele, passiert nichts. Dieser Spruch würde irgendwann auf einem ihrer über 1 Meter langen Beine landen. Juno liebte ihre Beine. Epilog. Juni 2023, 11 Uhr abends, Himmel bewölkt, keine Sternbilder. Das Pling von WhatsApp. Juno lag schon im Bett. Hi, wie geht's? Smiley. Es war Benu. Es war mal Benu gewesen. Benu hatte ein neues Profilbild, immer noch sein Gesicht, aber es sah unheimlich aus. Ein junger Mann, völlig glatt. Er hatte doch immer Stirnfalten und Augenfalten gehabt, sah mindestens aus wie Mitte 30, aber jetzt sah er aus wie jemand in einem peinlichen Influencer-Video. Außerdem war seine Hautfarbe viel heller, beinahe weiß. Es war womöglich der neue TikTok-Filter, der aus ihm einen 30-jährigen Teenager machte. Hi, mir geht's gerade richtig super. Smiley, du siehst wirklich wunderschön aus. Ich habe mich sofort in dein Profilbild verliebt. Rotes Herz. Das ist nett, dass du das sagst. Smiley mit den Herzaugen. Wo lebst du? Ich lebe in Italien. Ich bin eine prima Ballerina. Bald fahre ich nach London. Wir haben eine Uraufführung. Ich bin Marie Taglioni, übrigens. Ein wunderschöner Name. Ich mag ihn sehr. Bist du verheiratet? Juno blockierte das Profil.
Das ist das Ende des Romans Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Gelesen von Inka Löwendorf. Die Folgen der letzten 7 Tage hören Sie in unserer NDR-Kultur-App und im Internet ndr.de/kultur. Das ganze Hörbuch ist bei Argon erschienen, das Buch in Papierform im Klett-Cotta Verlag. Und ab morgen gibt es dann hier Rieke Schmidt und Kevin Kaspar. Die beiden lesen 7 Auszüge aus dem Roman Griechestunden von Hang Kan. Südkorea, die 2024 den Literaturnobelpreis bekommen hat.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Heute startet in mehreren Regionen Deutschlands eine 4-wöchige Pilotphase für die elektronische Patientenakte. Mit dabei ist der Großraum Hamburg. Wenn das System in den Testregionen stabil funktioniert, soll es auch bundesweit zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung will damit für weniger Bürokratie sorgen. IT-Experten befürchten jedoch Sicherheitslücken. Aus Berlin Jan Zimmermann.
Künftig sind die Ärzte verpflichtet, sämtliche Informationen wie Befunde, Medikamentenverordnungen und Röntgenbilder in der Akte zu speichern. Sie können auch auf die gespeicherten Unterlagen anderer Mediziner zugreifen und so Medikamenten und Behandlungspläne besser aufeinander abstimmen und unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden. IT-Experten vom Chaos Computer Club warnen, Hacker könnten in bestimmten Fällen an die Daten von Millionen Krankenversicherten kommen. Gesundheitsminister Lauterbach räumte daraufhin ein, dass noch technische Kleinigkeiten zu lösen sind. Für die Modellregionen sollen diese Sicherheitslücken bereits geschlossen sein.
In Südkorea ist der abgesetzte Präsident